nach der
letzten sonntigen Predigt sind ein paar zu mir gekommen, hatten Fragen gehabt. Und eine Person ist gekommen: Philipp, hast du gehört, wie die Leute gesungen haben nach der Predigt? Die waren voll begeistert von dem, was noch auf uns zukommt. Und jemand anderer ist gekommen und hat gesagt: Ich konnte nicht mehr singen. Es hat mich so geschlagen, die Predigt. Jetzt hoffe ich, ihr habt alle trotzdem gut geschlafen. Wir gehen also im gleichen Sinn weiter, weil die Offenbarung uns eben diesen Text vorgibt. Auf dem Predigtblatt habe ich wieder ein paar Sachen aufgeschrieben. Es sind ein paar Sachen mehr drauf, als wir werden Zeit haben, heute Morgen anzuschauen. Und ein wesentlicher Teil ist für mich, wenn man eine Predigt vorbereitet oder wenn du die Bibel tust, lesen, dass wir die Bibel als Gottes Wort annehmen, dass wir realisieren, die Bibel ist zuverlässig in ihren Aussagen. Die Bibel ist die letzte Autorität für unser christliches Leben, für unsere Ethik, wie wir uns verhalten. Wir verstehen die Bibel, und zur Bibel gehört auch die Offenbarung, wortwörtlich, ausser der Text sage ich etwas anderes. Der Text sage ich, hey, das könnte man symbolisch verstehen. Und die Offenbarung ist für Jesus-Nachfolger etwas, das eine grosse Hoffnung zum Ausdruck bringt. Eine grosse Hoffnung auf das, was noch auf uns zukommt. Heute, wenn wir die nächsten paar Kapitel anschauen. Die Offenbarung verheisst denen, die einem Lamm nachfolgen. Einem Lamm nachfolgen heisst, wo Jesus nachfolgen, Folgendes. Ich lese das uns vor aus Offenbarung 7. Danach sah ich vier Engel, die an den vier äußersten Enden der Erde standen. Sie hielten die vier Sturmwinde zurück, die aus allen vier Himmelsrichtungen über Land und Meer hereinzubrechen und sämtliche Bäume zu entwurzeln drohten. Dann sah ich im Osten einen anderen Engel heraufsteigen. Er hielt das Siegel des lebendigen Gottes in der Hand und rief den vier Engeln, die die Macht bekommen hatten, auf dem Land und auf dem Meer Verwüstung anzurichten, mit lauter Stimme zu: Verwüstet das Land und das Meer, noch nicht. Richtet an den Bäumen noch keinen Schaden an. Erst müssen wir denen, die unserem Gott dienen, sein Siegel auf die Stirn drücken. Daraufhin wurde mir die Zahl derer genannt, die das Siegel erhalten sollten. Es waren 144.000 Menschen aus allen Stämmen Israels. Und dann hat der Johannes noch gehört, wie die Stämme sind aufgelistet worden in der Offenbarung, aus jedem Stamm 12.000 Personen. Die Engel sind vom Osten gekommen. Vier Engel ist befohlen worden, haltet die Zerstörung noch auf, die kommen wird. Zuerst müssen noch die 144.000 versiegelt werden. Gesehen tut er das interessanterweise nicht, der Johannes, wie dass sie versiegelt werden. Er hört es nur, es wird ihn nur gesehen. Und das tut uns darauf hinweisen, dass die Versiegelung auf Erde stattfindet, weil er ist ja zu der Zeit nicht auf Erde war, er war im Geist entrückt. Die Zahl 144.000 setzt sich zusammen aus 12 mal 12 mal 1000. Und das ist die Zahl für Perfektion. Perfekte Zahl. Wenn du das liest, dann realisierst du, dass sind die 12 Stämme Israels gemeint. Jetzt, wenn du aber die Stämme durchlesen in der Offenbarung, dann merkst du, das ist ein Unterschied zu den Stämmen, die im Alten Testament aufgelistet sind. Und wie dass sie aufgelistet sind. Juda wird zuerst genannt, hier in Offenbarung. Im Alten Testament wird Ruben zuerst genannt. Das wäre der älteste Sohn von Jakob. Das findest du im Alten Testament nie, dass Juda zuerst kommt. Jesus ist der, der aus dem Stamm Juda abstammt. aus dem Stamm Juda geboren ist worden. Das ist ein wichtiger Hinweis, den es da die Offenbarung gibt. Nein, der Stamm Levi, das wäre eigentlich der nächste Stamm, der kommt aber hier in der Offenbarung erst als achter Stamm daher. Und dann der Stamm Dan und der Stamm Ephraim, die fehlen ganz in der Auflistung. Und die Tradition sieht, als kirchengeschichtliche Tradition, Auslegung von der Bibel, dass der Antichrist aus dem Stamm Dan werde kommen. Der Text sieht das hier nicht. Aber so hat man das aufgefasst. Wegen dessen sind die auch nicht aufgeführt. Hier. Und weil zwei Stämme fehlen, hat neben Johannes der Manasse und der Josef eingeführt, oder die zwei nehmen den Platz ein. Wer sind die 144'000 genau? Bevor sie versiegelt werden, werden die Winde zurückgehalten, dass Ruhe ist auf der Erde, dass nichts Schlimmes geschehen kann. Sie kommen aus den 12 Stämmen Israel, sind die, die versiegelt sind, die zu einem bestimmten Dienst berufen werden. Und allgemein wird angenommen, zu dem Dienst, wo die berufen sind, dass die in der Zeit nach der Versiegelung die sind, die die Welt noch ein letztes Mal werden evangelisieren, dass viele Menschen zum Glauben kommen, also aus den Stämmen Israels. Vers 4 sieht ganz klar, aus allen Stämmen Israels werden die kommen. Jetzt fällt natürlich eben dem, der die Bibel ein bisschen vorsichtig liest, auf, dass zwei Stämme fehlen. Und ehrlicherweise muss ich jetzt da noch darauf hinweisen, dass jüdische Wissenschaftler und christliche Wissenschaftler nicht immer zum gleichen Resultat kommen in der Auslegung von diesen Bibelversen. Für die meisten jüdischen und christlichen Wissenschaftler ist klar, die 144 Versiegelten kommen aus den Stämmen von Israel. Ephraim und Dan, die ein Fragezeichen, das lassen wir auf einmal stehen. Jetzt gibt es aber noch die andere Interpretation, und die muss ich ehrlicherweise so sagen. Es wird vielfach in Kirchen noch aufgefasst, dass die 12 Stämme, die hier erwähnt werden, symbolisch gemeint Jesu Christi symbolisieren. Also Israel, die Gemeinde ist eingepflanzt in Stamm Israel und so deuten, dass das Gemeinde Israel ist, wo dann in der Endzeit auf Erden wird sein. Also die universale Gemeinde. Das sind die zwei Hauptauslegungen, die wir bezüglich der 144'000 haben. Aber Vers 4 sieht ganz klar aus allen Stämmen Israels. Ich überlasse es euch persönlich. Das ist die Entscheidung. Lest die Bibel und kommt zum Schluss. Die Ziegel wird noch auf die Stirne gegeben. Das heisst, die, wo Gott angehören, kommen das Siegel über. In Epheser 1 lesen wir etwas ganz Ähnliches. Dort kommt auch der Gedanke vor Versiegelung auf. Ich tue euch ein paar Verse aus Epheser 1 vorlesen. Das gilt aber auch für euch, die ihr erst jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt. Die frohe Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr Gott und habt den Heiligen Geist, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Heiligen Geist hat Gott uns als ersten Anteil am himmlischen Erbe gegeben, das wir bekommen sollen. Er verbürgt uns das vollständige Erbe und vollkommene Erlösung, die wir noch erhalten. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. In der Luther-Übersetzung heißt es, dass wir versiegelt werden mit dem Heiligen Geist. Das ist nicht die Versiegelung von den 144'000, das ist etwas anderes, aber im Epheser haben wir, dass wenn du an Jesus Christus gläubig bist und bei Wiedergeburt den Heiligen Geist empfangen hast, bist du mit dem Heiligen Geist auch versiegelt. Also jedes Gotteskind ist mit dem Heiligen Geist versiegelt. Das heisst, du gehörst Gott an. Und jetzt gehen wir weiter. Der Johannes gehört jetzt nicht nur von den 144'000, sondern er sieht eine riesengroße Masse von Leuten in Offenbarung 7. Ich lese nach ein paar Versen vor aus Offenbarung 7. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Prophetie, die geht schnell vorwärts. Das ist wie ein MTV-Video. Du siehst nur gewisse Szenen ganz kurz. Es hüpft von einer Szene zu der anderen. Haben wir gerade die 144'000, die Versiegelung gehabt, und jetzt sehen wir eine riesige Menge von Leuten. Wahrscheinlich sind das die Leute, die durch Trübsal gegangen sind und während der Zeit an Jesus Christus sie gläubig geworden. Ihr ewiges Leben haben sie jetzt. Ihr Glaube ist nicht zerstört worden durch all das Schlimme, was auf der Welt passiert ist. Johannes sieht die gesamte christliche Gemeinde vor dem Thron Gottes. Nicht symbolisch, er sieht sie echt, wie Christen vor dem Thron Gottes sind, real. Von allen Nationen, von allen Sprachen, von allen Stämmen. Sie sind eingekleidet, die weißen Gewänder. Wunderbare Gesellschaft ist dort vor dem grossen Thron. Und sie rufen, das Heil kommt vom dort, vom Lamm, vom Gott, vom Vater. Zusammen erheben sie die Stimme. Das ist eine Gemeinschaft von denen, die Gott anbeten, von den Gläubigen vor dem Thron, die aus den Prüfungen vom Leben, vom irdischen Leben rauskommen, die aus der Trübsal rausgekommen sind und jetzt in der Ewigkeit ganz gemacht werden oder heil gemacht werden. Ich möchte es dazu noch aus Hebräer 11 ein paar Verse vorlesen. Manche mussten sich verspotten und auspeitschen lassen. Manche wurden gefesselt und ins Gefängnis geworfen. Sie wurden gesteinigt, sie wurden zersägt, sie wurden mit dem Schwert hingerichtet. Heimatlos zogen sie umher, in Schaf- und Ziegenfelle gehüllt, notleidend verfolgt und misshandelt. Die Welt war es nicht wert, sie in ihrer Mitte zu haben. Sie mussten in der Wüste und in den Bergen, in Höhlen und in Erdlöchern Zuflucht suchen. Das ist Hebräer 11, wo eine lange Liste ist von denen, die am Glauben wegen umgekommen sind. Und jetzt ein paar dazu, der Kontrast aus Offenbarung 7, von Vers 15 an. Darum stehen sie jetzt vor Gottes Thron und dienen Gott Tag und Nacht in seinem Tempel. Er, der auf dem Thron sitzt, ist für sie wie ein Zelt, unter dem sie für immer geborgen sind. Weder Hunger noch Durst wird sie jemals mehr quälen. Die Sonne wird nicht mehr auf sie herabbrennen und sie werden keiner Gluthitze mehr ausgesetzt sein. Denn das Lamm, das du in der Mitte stehen siehst, dort, wo der Thron ist, wird ihr Hirte sein. Und sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens fließt. Und Gott wird all ihre Tränen abwischen. Das ist jetzt Endresultat von denen, die gelitten haben, die wegen ihrem Glauben umgekommen sind. Neun ist zwei Verse aus Offenbarung 7. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie. Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm. gehören ihm für immer und ewig. Amen. Jetzt, wenn ich PowerPoint könnte haben, möchte ich noch kurz zeigen, wie das ist in der Prophetie. Weil in der Prophetie sieht man eben nicht gegen alles. Wenn du in die Berge hochschaust, kommt darauf ab, wo du stehst. Wenn du da unten stehst, dann siehst du eigentlich nur diesen Spitz und diesen Spitz. Und wenn du so schaust, könntest du daraus schliessen, dass alle Berge zuoberst Schnee haben müssen. Weil das ist, was du siehst. Und der Rest, der zwischen ist, das siehst du nicht, was dort unten ist. Dass dort kein Schnee ist. Wenn du von einer anderen Perspektive schaust, sagen wir von in dieser Perspektive, dann siehst du, dass da ein Berg ist, da hinten mit dem bisschen Schnee drauf, aber was da unten dran ist, wie dürfte es die Täler sein, das siehst du nicht. Was da noch andere Berge sind, siehst du auch nicht. Und wie weit es da noch geht, siehst du auch nicht. Dasselbe, wenn die Position da weiter unten ist, da siehst du drei Gipfel, aber den Rest siehst du nicht, dass da hinten auch noch ein Berg geht. Und wie weit es da die Ewigkeit noch geht, das siehst du auch nicht. Das fehlt. Gott zeigt uns nicht alles, was wir eigentlich manchmal gerne hätten. Was sind die Auswirkungen, die wir letzten Sonntag angeschaut haben und von dem, was heute noch wird kommen, aus Kapitel 7. Einerseits ist es ein Leiden, das auf der Erde wird stattfinden. Um das Leiden kommen wir nicht herum. Andererseits ist es Jesus geht mit dir auf während deinem irdischen Leben. Er wird die Schwierigkeiten nicht alle von dir wegnehmen, aber er geht mit dir. Wir haben die 144'000 Versiegelten. Und gemäss Epheser, die der Heilige Geist bekommen sind, sind auch versiegelt. Hebräer 13, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Es gibt Leiden, es wird Hungersnot geben und so weiter. Aber er sagt, ich werde dich niemals im Stich lassen. Es kann sein, dass Christen wegen ihrem Glauben das Leben verlieren. Das geschieht so. Die Bibel gibt uns keine Garantie, dass es nicht so sein sollte. Aber wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, bist du mit ihm versiegelt und wirst die Ewigkeit bei ihm verbringen. Und dein ewiges Leben scheint mit Christus vor dem Thron. Dort wirst du in einem weissen Kleid sein. Du hast eine grossartige Zukunft vor dir. Eine wunderbare Zukunft. Jetzt gehen wir zu Offenbarung 8 und 9. Dort kommen jetzt noch die 7 Siegel und dann noch die Posaunengerichte und später kommen noch andere Gerichte. Es ist eine halbe Stunde still im Himmel. Nach dem Text. Eine halbe Stunde still. Was immer die halbe Stunde ist, wie viel es die Zeitspanne ist, ist nicht klar, aber es ist still im Himmel. Der Gesichtspunkt und die Intensität von dem, was in der Offenbarung geschrieben wird, wird jetzt vervielfältigt im nächsten Kapitel in Offenbarung 8. Das Gericht Gottes wird jetzt noch einmal gesehen werden. Es ist mit dem Posaunengericht ist es wie früher mit dem Feuerwehrhorn. Das, wenn es am Nord brennt hat, Überschwemmung gegeben hat, dann sind die Feuerwehrmannen mit dem Feuerwehrhorn zu Fuß oder mit dem Velo durch das Dorf gegangen. Und dann hast du gesehen, wie überall die Türen sind aufgegangen. Die Leute sind rausgekommen und geschaut, wo brennt es, oder wo überschwemmt es. So kommen mir die Posaunen vor. Es wird eine Posaunenblase vom Himmel oben achen und dann geschieht etwas, was wichtig ist für uns. In Offenbarung 8, 16 bis 12 kann man beobachten, wie die ersten vier Posaunen blasen werden, wie die Einfluss nehmen auf die Natur. was auf der Erde alles noch geschieht. Und dann die fünfte und sechste Person, die betreffen dann die Menschen. Vorher sind es Natur um uns her und die zwei letzten die Menschen betreffen. Darf ich noch ein PowerPoint haben? Das seht ihr recht vorne. Wir befinden uns hier auf dieser Linie. Wir haben letzten Sonntag über das Siegelgericht gesprochen. Diesen Sonntag reden wir über das Posaunengericht in Offenbarung 8 und anderen Kapiteln. Und irgendwann später kommen wir dann noch zu der Zornenschale. Wir sind also letzten Sonntag und diesen Sonntag in der quasi ersten Hälfte von der Trübsal, wo 7 Jahre ist, was immer eine 7-Jahre-Spanne ist, das ist nicht definiert. Gottes Zählung der Jahre ist anders als unsere Zählung. Und für alle die, was interessiert, wo ist eine Entrückung? Das kommt auf die Theologie drauf ab, das kommt darauf an, wie du es lesen. Je nachdem, da streiten sich die Theologen massiv. Die Entrückung ist entweder vor der Trübsal, das ist wahrscheinlich für alle die, die nicht gerne leiden, dass sie vom Leiden befreit werden. Das hat Einfluss auf, wie wir die Bibel interpretieren. Für andere ist die Entrückung nach der grossen Trübsal, weil Gott will uns prüfen, ob wir wirklich ihm treu sind und ihm dienen. Und dann gibt es noch andere Gruppen, die sind hier in der Mitte der Entrückung und an verschiedenen anderen Orten. Das war ganz grob gesehen. Hier sehen wir das Siegelgericht zuerst, weiterfolgend Posaunengericht, weiterfolgend Zornenschalen. Das ist eh die Möglichkeit. Jetzt in der Offenbarung, letztes Mal habe ich gesagt, ihr müsst gerne aufpassen, was für Worte werden gebraucht, wenn ihr die Bibel lest. Und in der Offenbarung wird viel gebraucht nach diesem. Nach diesem. Da seht ihr 2, 4, 6 Mal in der Offenbarung. Nach diesem. Also nach dem kommt etwas Neues. Kommt eine neue Sequenz. Das Siegelgericht, die haben wir letztes Mal angeschaut. 7. war es. Und meine persönliche, momentane Auffassung ist, dass das 7. Siegelgericht, das hier, der drin sind auch Posaunengericht. Weil es wird intensiviert, es kommt viel stärker dagegen, was jetzt mit dem Posaunengericht noch ist, als in dem Siegelgericht war. Und auch das letzte Posaunengericht, der drin sind auch Zornenschalengericht, das noch einmal intensivieren und das ganze Gericht, das über die Erde kommt, sehr viel massiver machen. Die 4 ersten Posaunen, die über die Natur fallen. Die erste Posaune ist Hagel, Feuer und Blut. Das heisst, ein Drittel der Erde wird vernichtet werden, wenn die erste Posaune blasen wird. Ein Drittel der Bäume, ein Drittel vom Gras wird weg sein. Was das für einen Einfluss hat auf uns Menschen, könnt ihr euch selber überlegen, wenn plötzlich ein Drittel der Nahrungsmittel nicht mehr da ist oder das Wasser von dem Wald nicht mehr zurückgehalten wird und so weiter. Dann die zweite Posaune. Etwas wie ein Berg fällt ins Meer. Und wenn das etwas wie ein Berg ins Meer fällt, wird ein Drittel vom Meerwasser zu Blut. Und ein Drittel aller Meerlebewesen werden vernichtet werden. Es ist etwas wie ein riesiger brennender Berg, der ins Meer geht. Das Resultat, ein Drittel vom Meer ist Blut. Ein Drittel vom Meereslebewesen stirbt. Und, was auch im Text steht, ein Drittel der Meeresflotte wird vernichtet werden. Da könnt ihr noch überlegen, was das für eine Bedeutung hat. Ein Drittel der Meeresflotte, die unsere Güter das umbringt, ein Drittel von diesen Sachen wird nicht mehr da sein, die von irgendwoher zu uns kommt. Die dritte Person ist ein Wermutsstern. Das ist ein Drittel vom Trinkwasser wird ungenießbar. Also unser Süßwasser, das wir trinken, ein Drittel davon wirst du nicht mehr trinken können. Ob das in Flaschen abgefüllt ist oder aus dem Hahn, spielt keine Rolle. Die vierte Person, Sonne, Mond und Sterne verlieren ein Drittel von ihrer Leuchtkraft. Wenn die ein Drittel verlieren, wenn die Sonne ein Drittel verliert, dann würdest du jetzt da wahrscheinlich im Mantel hocken. Weil es wird kälter. Für Gott ist das ein kleines, dass das passiert. Wer von euch hätte vor ein paar Wochen, wo die Sonne so geschonnen hat und es ist richtig warm gewesen, gedacht, dass wir am 5. Mai so viel Schnee haben? Die wenigsten von uns. Gott ist das ein kleines. Ein Drittel von Leuchtkraft wird verschwinden. Ich erinnere mich, als der Vulkan Mount Mayon ausgebrochen ist, wo der seine Asche hat durchgespült, Lava rausgekommen ist, ist 100 Kilometer von dem Mount Mayon weg feister geworden. Die Sonne hat nicht mehr durchgeschonnen. Das Lava hat es 50 Kilometer weit zerstreut. Durch die Luft rausgekommen, 1,5 Meter hoch. Und dann hat es in das Lava eingeregnet. Und von dann an war es wie Zement und dann konnte das Fenster ins Haus rein. Das ist für Gott ein kleines. Wenn ein Drittel von der Skikraft, von den Sternen, vom Mond und von der Sonne weg ist, entweder es ist das, dass es dann kälter wird auf der Erde, oder es kann auch sein, dass die Zeit, unser 24-Stunden-Rhythmus, verkürzt wird auf 16-Stunden-Rhythmus. Das ist, was die Ausleger auch da drinnen erkennen. Ich möchte es dazu aus Römer 8, ab Vers 19, vorlesen. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrem ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings ohne etwas dafür zu können. Sie musste sich dem Willen dessen beugen, der ihr dieses Schicksal auferlegt hat. Aber damit verbunden ist eine Hoffnung. Auch sie, die Schöpfung, wird von der Last der Vergänglichkeit befreit werden und an der Freiheit teilhaben, die den Kindern Gottes mit der künftigen Herrlichkeit geschenkt wird. Wir wissen allerdings, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Was möchte Gott mit all diesen Wehen, mit all diesen Zerstörungen auf der Welt uns zeigen? Er möchte uns aufzeigen, es lohnt sich nicht, gegen mich zu rebellieren. Er möchte seine Macht demonstrieren, wie alles um ihn um etwas zu verändern, ein kleines ist. Und möchte uns durch das zurückrufen zu ihm. Hey, komm in eine Beziehung mit mir. Wir können zwar um die Welt herumfliegen, es braucht aber nur einen Vulkan, der Asche ausspäut und die Triebwerke der Flugzeuge funktionieren nicht mehr. Du kannst nicht mehr fliegen. Die Flugzeuge bleiben am Boden. Naturkatastrophen sind Gottes Weg, uns daran zu erinnern, wie stolz wir geworden sind, wie wir alles selber machen können, was eigentlich in Gottes Hand liegt. Er lässt das zu oder bewirkt das, damit wir lernen, zur Reue zu kommen, um Vergebung zu bitten für unseren Lebensstil. Die Vision geht dann weiter in Apostelgeschichte 8,13. Es kommt der Adler daher, durch die Luft, mit Tränen weherrufen. Das ist jetzt die fünfte Person, die erscheint. Ein Stern fällt vom Himmel runter. Und der Stern entpuppt sich als ein Engel. Und der Engel entpuppt sich als der gefallene Engel, den wir auch Satan nennen. Ihm ist der Schlüssel gegeben worden. Es heisst, der Schlüssel zu dem Schacht gegeben, der in den Abgrund führt. Satan kommt der Schlüssel über. Er kann den Abgrund, er kann die Scheol auftun. Es hat gerochnet. Die Sonne ist verdunkelt worden, aus dem Rauch raus sind Heuschrecken gekommen. So, also etwas Ähnliches wie Heuschrecken, so wie Skorpione werden sie beschrieben. Heuschrecken, die halten sich in der Wüste auf, wo es warm ist und vielfach auch, wo es feucht ist. Ich bin ein paar Mal in den Philippinen geklopft, wenn ich unter einem Bründchen das Dörrchen aufgetan habe und dann ist ein Skorpion dort gehockt. Und ich wusste, wenn der mir sticht, dann musst du wahrscheinlich nicht mehr kommen zum Doktor. Dann ist es passiert. Wenn so Heuschreckenschwärme kommen, eine grosse Heuschrecke als Heugümper, wie sie uns etwa heute bekannt sind, die haben 10 bis 13 cm Spannweite mit der Flügel und sind etwa 6 cm lang. Die kommen in Schwärmen dorthin, etwa 30 m breit und bis zu 7 km lang. Wenn sich die auf deinem Land niederlassen, ist in Windeseile alles fort. Wenn die fliegen, millionenhaft fliegen, der macht das ein Mordskrach. Das Dröhnen, die Flügel machen wie das Dröhnen von einem grossen Wasserfall. Und das Fressen ist, wenn sie die Felder abfressen, wie wenn ein Heufeld am Brunnen ist. So tönt das. Im 1866, da muss sich niemand daran erinnern von uns, aber Geschichtsbücher sagen uns das, im 1866 haben wir in Algerien eine Heuschreckenplage gehabt. Dort sind innerhalb von ein paar Tagen 200'000 Menschen verhungert. Es war einfach nichts mehr rum. Es war einfach alles fort. Alles abgefressen. Das geht zackig wie verrückt. Und nach Offenbarung 9 wird die Heuschreckenplage, die da kommen wird, 9-mal schlimmer sein als die natürlichen Heuschreckenkatastrophen, die wir heutzutage haben in der Welt. Ich lese uns ab Vers 3. Aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor, denen die Fähigkeit gegeben war, wie Skorpione zu stechen. Sie schwärmten über die ganze Erde aus, doch wurde ihnen ausdrücklich verboten, das Gras abzufressen oder an Bäumen oder anderen Pflanzen irgendwelchen Schaden anzurichten. Sie durften nur Menschen angreifen, und zwar alle diejenigen, die nicht das Siegel Gottes auf der Stirn trugen. Töten durften sie zwar nicht, aber sie bekamen die Macht, ihnen 5 Monate lang qualvolle Schmerzen zuzufügen. Schmerzen, die so unerträglich sind wie der Stich eines Skorpions. Während dieser Zeit werden die Menschen den Tod suchen, ihn aber nicht finden. Sie werden sich danach sehnen zu sterben, aber der Tod wird vor ihnen fliehen. Das Aussehen der Heuschrecken erinnerte an Pferde, die für die Schlacht gerüstet sind. Auf ihren Köpfen hatten sie etwas, was wie eine goldschimmernde Krone aussah, und ihre Gesichter glichen Menschengesichtern. Sie hatten lange Haare wie Frauen und Zähne wie die eines Löwen. Ihr Rumpf war wie mit Eisen gepanzert, und ihre Flügel machten einen Lärm, als würden ein ganzes Heer von Pferden und Streitwagen in den Kampf ziehen. Ihre Hinterleiben waren wie der Schwanz eines Skorpions geformt und mit einem Stachel versehen. Mit diesem Teil ihres Körpers verursachten sie Qualen, denen die Menschen 5 Monate lang ausgesetzt sein werden. Der König dieser Heuschrecken ist der Engel aus dem Abgrund. Er heißt der Verderber. Auf Hebräisch Abaddon und auf Griechisch Apollyon. Das ist kein schönes Bild. Wenn Skorpione auf die loskommen. Dann nützt der Arzt nichts mehr. Pflanzen werden zwar in diesem Fall nicht gerade weggefressen, aber Menschen, die nicht versiegelt sind mit dem Heiligen Geist, werden angegriffen. Denen, die versiegelt sind, dürfen sie nichts antun. Die Menschen, die sich selber umbringen, bringen es aber nicht zu Weg. Wer sind die Gestalten? Dämonische Repräsentanten von gewisser Macht. Satans Macht oder Ziel oder Erfolg ist, das zu zerstören, was Gott geschaffen hat. Das ist sein Ziel. Seine Hauptaktivität, Menschen für Jesus Christus blind zu machen. Er weiß sehr wohl, dass die Kraft vom Kreuz Menschen freisetzt, ihnen vergibt, ihnen Freude zurückbringt ins Leben. Neues Leben. Deswegen braucht er Lügen und Menschheit zu verführen, um uns im Dunkeln zu behalten. Er nimmt und nimmt alles, um die Menschen gefangen zu halten. Eine Art von dem ist Abhängigkeit. Abhängigkeit von verschiedenen Arten. Alkohol, Arbeit, Essen, Internet, Sport, Macht, Sex. Gewisse Abhängigkeit. Oder in Form von emotionaler Gebundenheit. Angst, Depression, Bitterkeit, Selbstmordgedanken. Oder geistliche Gebundenheit. Durch gewisse Religionen, Gesetzlichkeit, falsche Lehre, Besessenheit. Das sind Sachen, die uns zurückhalten. Von Jesus Christus. Was bringt uns die dämonische Kavallerie, die da auf uns zukommt? Die sechste Trompete in Offenbarung 9. Das ist die letzte Warnung. Die dämonische Kavallerie wird kommen und ein Drittel der Menschheit auslöschen. Letzten Sonntag habe ich schon einmal gesehen, unter dem Siegel. Es war ein Siegel, wo ein Viertel der Menschheit ausgelöscht wurde. Jetzt sind also noch drei Viertel der Menschheit auf der Welt. Und jetzt wird von diesen drei Viertel noch einmal ein Drittel ausgelöscht. Das ist noch die Hälfte der Menschheit. Und je nachdem, ob die Entrückung jetzt noch kommt nach der Trübsal oder ob die vor der Trübsal war, wenn sie vor der Trübsal war, dann sind die Christen auch noch alle vor von vorher. Engel werden vom Osten losgelöst werden. Auch noch dazumal sind die meisten Eroberer vom Osten hergekommen. Das Land ist eingenommen worden vom Osten. Die Assyrer, Babylonier, Perser sind vom Osten hergekommen. Die Römer hatten Angst vom Find vom Osten, weil vom Osten sind Barbaren ins Römische Reich eingezogen. Vier Engel führen die fürchterliche Kavallerie an. Mit 200 Millionen Reiter. Und da wird jetzt wieder viel spekuliert. Wer sind die Reiter? Wo kommen 200 Millionen Reiter her? Welches Land hat noch 2 Millionen Reiter? Und. Das lassen wir offen. Die sind bewaffnet mit Feuer, bewaffnet mit Rauch, bewaffnet mit Schwebeltross, haben Köpfe wie Löwen, Schwänze wie Schlangen. Ihr Atem ist Feuer und Schwefel. Es gibt Haufen Bilder, die könnt ihr auf dem Internet suchen, wie sich das Künstler alles vorstellen. Die Konsequenz von dieser Kavallerie ist, ein Drittel der Menschheit ist zerstört. Es ist eine Warnung vor dem ganz letzten Gericht, das kommen wird. Die dämonischen Kräfte werden sich mit den Menschen verbinden. Und weiter in Offenbarung 9 sehen wir, der grösste Teil der Menschheit wird den Hinweis Gottes nicht wahrnehmen, nicht erkennen als ein Gericht, das über uns herkommt, weil wir Gott von Gott wegspringen. Wir lieben unseren eigenen Götzen dienen, die man aus Holz macht, aus Metall und so weiter. Anstatt sich dem Schöpfer zuwenden, lieber die eigenen Götzen. Umkehr, Bekehrung, Buss kommt dem Menschen nicht mehr in den Sinn. Er tut sich davon abwenden. Dabei wissen wir, Jesus streckt jedem seine Hand entgegen und sagt, komm, ich nehme dich an, ich führe dich, Ich nehme dich, wie du bist. Ich vergebe dir. Ich mache dich ganz. Ich heile dich. Du kannst die Ewigkeit bei mir verbringen. Es wird alles gut. Gott nimmt sich die Freiheit, durch Jesus Christus, dich zu lieben. Hundertprozentig. Mehr als irgendein Mensch dich lieben kann. Er offeriert es dir. Er offeriert es jedem Mensch. Ich liebe dich. Wer mit Christus verbündet ist, wird diesen fürchterlichen Gericht entfliehen können. Wird von den Skorpionen nicht plagt werden in dieser Zeit. Die grosse Tragödie ist, dass viele sich nicht Jesus werden zuwenden. Auch jetzt nicht. Das Angebot vom neuen Leben steht. Ob ich es annehmen oder ablehnen, ist meine Entscheidung. Ob ich von diesem neuen Leben weitererzähle, dass andere das so überkommen, ist auch meine und deine Entscheidung. Jesus streckt einem jeden die Hand entgegen. Ich habe Zeit für dich, ich liebe dich, ich nehme dich an. Das tun wir miteinander beten. Himmlischer Vater, es ist extrem vieles, was auf die Welt wird zukommen. Vieles verstehen wir nicht, vieles wirft Fragezeichen auf. Aber wir dürfen wissen, himmlischer Vater, es ist in deiner Hand. Das Weltgeschehen, das Geschehen mit den Menschen, das Geschehen mit mir, mit jedem von uns, ist in deiner Hand. Und dafür danken wir dir. Wir danken dir, dass du die 144'000 wirst versiegeln für die Zeit der Trübsal, wo sie Zeugen von dir werden sein. Wir danken dir, dass du uns versiegelst mit dem Heiligen Geist, dass wir mit dir dürfen unterwegs sein, dir treu sein und mit dir durch das irdische Leben gehen und auch durch das Ewige. Herr, es ist wunderbar, die Zukunft dürfen zu haben, dürfen zu wissen, dass wir geliebt sind von dir. Er und Anbetung sei dir. Wir danken dir auch dafür, dass wir jetzt noch miteinander dich dürfen loben und preisen im Singen. Dass wir miteinander dürfen das Abendmahl nehmen. Du durch uns durch das Abendmahl stärken, ermutigen. Danke, dass wir mit dir dürfen unterwegs sein. Amen.